Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Radio.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hallo zusammen, das ist Subkutan, die Sendung bei Radio Bern Rabe, rund ums aktuelle Kulturgeschehen. Die höchste Beförderung beim Militär ist die ins Jenseits, sagt der deutsche Zeithistoriker Michael Richter. Aber geht es beim Militär wirklich nur ums Töten und um starre Hierarchien? Bei uns dreht sich heute alles ums Thema Militär. Militär, als das werden bewaffnete Verbände von einem Staat bezeichnet. Und militärisch nennt man Vorgänge, die stark durchorganisiert sind und nicht viel Sinn für Individualität zulassen. Aber ist das Militär wirklich so fantasielos? Wir stellen euch Terrakotta-Soldaten vor, die seit 200 vor Christus existieren. Sie stehen am ersten chinesischen Kaiser im Jenseits bei. Wir hören außerdem einen Beitrag zur Militärmusik. Und Theresa Bayer hat am Konzert vom Giger David Garrett müssen feststellen, dass auch seine Show und sein Spiel ziemlich militärisch durchgedrillt sind. Außerdem stellen wir euch heute das erste von drei ausgewählten Projekten aus unserem Subkutan Treibhaus vor. Das Brockenhaus-Theater von Thomas Danzeisen. Schön, sind ihr bei unserer Sendung dabei. Für euch am Mikrofon ist Evelyn Öchslin.
Subkutan.
Subkutan! 20 Quadratkilometer gross ist die Grabanlage von Qin Shi Huangdi, dem ersten Kaiser von China. Das ist etwa so gross wie die Stadt Biel. Der Kaiser hat bereits im Jahr 2010 vor Christus das Zeitliche gesegnet. Er ist nicht ganz allein ins Jenseits gegangen, sondern hat eine Armee von Terrakotta-Kriegern mitgenommen. Diese strammen Soldaten haben jetzt eine Delegation von ihrer Armee in die Schweiz entsendet. Noch bis im November ist im Historischen Museum Bern das sogenannte 8. Weltwunder zu sehen. Julia Meyer hat die vielbeworbene Ausstellung besucht.
China, 3. Jahrhundert vor Christus. Die Zeit der streitenden Reiche. Sieben Königreiche kämpfen um die Vorherrschaft. Eins der sieben Königreiche ist seinen Finden in zwei wichtigen Bereichen voraus. Das Königreich Qin. Es hat eine starke Landwirtschaft und eine straffe Armee. Diese Vorteile entscheiden den Krieg. Das Königreich Qin besiegt die anderen Königreiche und so entsteht das erste Kaiserreich von China. Und der erste Kaiser von China heisst Qin Shi Huangdi. Das Bernische Historische Museum widmet ihm und seiner berühmten Terrakotta-Armee eine grosse Ausstellung mit dem Titel «Qin, der unsterbliche Kaiser und seine Terrakotta-Krieger». Dana Hackdorn vom Historischen Museum führt mich durch die Ausstellung. Sie zeigt mir ein lustiges kleines Objekt, etwa so gross wie ein Kaffeelöffel. Es ist eine kleine Tigerfigur.
Dieser Tiger diente als Kommunikationswerkzeug im Kriegsfall. Die eine Hälfte dieses Tigers blieb beim Auftraggeber, beim Herrscher. Die andere Hälfte ging mit dem General in die Kommandarie bzw. aufs Feld.
Der Herrscher ist nämlich selber nie aufs Feld gegangen, um dort Krieg zu führen. Stattdessen hat er seinen Boten aufs Feld geschickt. Und damit sich der Bote ausweisen konnte als rechtmässiger Bote vom Kaiser, hat er ihm seine Tigerhälfte mitgegeben.
Und nur wenn beide Tigerhälften ineinander passten, wie ein Schlüssel nur in ein Schlüsselloch passen kann, durfte der General diesen Befehl annehmen und schließlich auch ausführen.
Der Der Qin Shi Huangdi hat sein Kaiserreich mit System regiert. Erstens hat er das ganze Gebiet in Regionen aufgeteilt, in sogenannte Kommanderien. Dort hat er dann Beamte hergeschickt und damit die Kommunikation mit ihnen funktionieren konnte, hat er ein grosses Strassennetz gebaut. Der Qin Shi Huangdi war auch der, der die Währung vereinheitlicht hat und ein einheitliches Messsystem durchgesetzt hat. Die grösste Errungenschaft von Qin Shi Huangdi ist aber eine andere. Er hat nämlich eine einheitliche Schrift eingeführt. Bei den Schriftzeichen war es ähnlich wie bei den Münzen. Jedes Königreich hatte eigene Varianten. Das heisst, die Schriftzeichen waren ähnlich, aber man konnte sich damit nicht wirklich verständigen. Darum war die einheitliche Schrift eine sehr wichtige Errungenschaft. Und übrigens auch sehr nachhaltige.
Wenn man jetzt mal in die Geschichte Chinas reinschaut, nach dem ersten Kaiser, nach den Qin, fällt auf, dass die standardisierte Schrift eigentlich bis heute die einigende Klammer Chinas ist.
China ist heute etwa so gross wie Europa. Und da ist es klar, dass nicht alle in diesem grossen Gebiet die gleiche Aussprache haben.
Die meisten sprechen schon einen Dialekt, das Hochchinesisch. Aber manchmal ist es so, dass man sich eben verbal nicht mehr hundertprozentig verständigen kann. Und dann greifen die Chinesen auch heute noch auf das geschriebene Wort zurück. Denn das bleibt einfach immer gleich, egal wie man es ausspricht.
Der Qin Shi Huangdi, der erste Kaiser von China, wollte auch nach dem Tod standesgemäss weitermachen. Er hat sich eine riesige Grabanlage gebaut. Etwa 20 Quadratkilometer gross, etwa so gross wie die Stadt Biel. In dieser Grabanlage ist auch die berühmte Terrakotta-Armee begraben, mit schätzungsweise 8000 Figuren aus Terrakotta. In dieser Grabanlage hat es aber auch unzählige weitere Gegenstände vergraben. Alles, was der Kaiser im Diesseits gebraucht hat, muss er auch im Jenseits dabei haben. Wie hat man sich das Jenseits denn vorgestellt?
Man stellt es sich eigentlich als Abbild des Diesseits vor. Man lebt auf eine gewisse Art und Weise weiter und braucht deshalb natürlich auch all das, was man im Diesseits hat, fürs Jenseits.
Trotzdem weiss man nicht genau, warum der Qin Shi Huangdi all die Grabbeigaben mit ins Jenseits hat genommen. Die Anna Hackthorn vom Historischen Museum erklärt mir, dass man darüber eigentlich nur mehr spekulieren kann. Ein Wagen mit 4 Rossen. Warum muss ein Kaiser so etwas mit ins Jenseits nehmen?
Wer im Diesseits Inspektionsreisen macht, möchte vielleicht auch im Jenseits Inspektionsreisen machen. Aber das sind natürlich alles nur wilde Spekulationen, genauso mit der Funktion dieser Terrakotta-Soldaten.
Warum hat der Qin Shi Huangdi, der erste Kaiser von China, eine 8000-köpfige Terrakotta-Armee mit ins Jenseits genommen?
Wer sich im Diesseits sehr viele Feinde geschaffen hat, wir dürfen nicht vergessen, er hat 6 andere Königreiche besiegt, der hat im Jenseits ziemlich viele Feinde, weil die leben ja auch im Jenseits auf eine gewisse Art und Weise weiter. Und diese tönerne Armee könnte somit als Schutzarmee für den Kaiser im Jenseits gedient haben.
Aber das sind reine Spekulationen. Man weiß es nicht mit Sicherheit, warum die Terrakotta-Armee gebaut wurde. Man weiss nicht, aus welchem Grund das 8. Weltwunder entstanden ist.
Und falls ihr jetzt selber ein bisschen spekulieren wollt, die Ausstellung «Qin, der unsterbliche Kaiser und seine Terrakotta-Krieger» ist noch bis am 17. November im Historischen Museum Bern gesehen. Alle weiteren Infos zu der Ausstellung gibt es ab heute Nachmittag natürlich auf www.rabe.ch. Und apropos Kaiser, wir hören jetzt Kaiser Chiefs mit Little Shocks.
With what I've got on the second floor, a passer ruffian on the stair. But what the driver saw, I threw the letterbox at number 4. I don't have much, it will be deafening when I do. And all these little shots I'll be riding my imaginary dynamo. I wish I could give you anything. Every minute of the day, but I can't. I wish I could give you undivided attention. Every minute of the day, but I can't.
passion with a lot of fun. I'll be a somebody up on a hectic last day in hell. Give me ability to knock the pen away from his hand. And all these little shots are dividing my imaginary dynamo. I wish I could give you undivided attention every minute of the day, but I can't. I wish I could give you undivided attention every minute.
Wir machen jetzt mal eine kleine Pause vom Militär bei Subkutan. Das Thema Militär ist ja doch noch recht anstrengend. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, vor einigen Wochen haben wir unsere Hörerschaft dazu aufgerufen, uns doch Ideen für eigene kulturelle Projekte zu liefern. Wir stellen diese Ideen dann in unserer Rubrik Subkutan Treibhaus vor und so geben wir ihnen eine öffentliche Plattform und auch eine gewisse Struktur. Heute stellt uns Emilia Vasella das erste Pflänzchen vor, das im Subkutan Treibhaus munter wächst. Es ist das Theaterprojekt vom Musiker Thomas Danzeisen.
Ich habe vor allem das Bild im Kopf von einem Brockhaus in Liebenbrockenhäusern. Es hat schon einen speziellen Geruch, den man mögen oder nicht, aber es ist sehr speziell. Es hat ganz viele alte Sachen, neue Sachen, die nie jemand gebraucht hat. Alte Sachen, die eine lange Geschichte hinter sich haben. Staubfänger, Sachen, die irgendwie bei einer Räumung wegkommen. Und ich finde, all diese Sachen, die erzählen Geschichten. Und die Geschichten, die würde ich gerne irgendwie umsetzen, musikalisch, theatralisch, dass das irgendwie Leben bekommt. Das Ganze stellen wir vor, eben am Schauplatz selber in einem Brockenhaus, wo die Sachen wirklich sein.
Der Jazzmusiker Thomas Danzeisen will das Objekt in Brockenhäusern zum Leben erwachen lassen. Und zwar mit Musik und Theater. In diesem Bereich hat er auch schon ziemlich viel Erfahrung können sammeln.
Ich habe lange Theater gemacht, habe theaterpädagogisch gearbeitet, habe selber Theater gespielt. Und bin jetzt aber eigentlich Musiker geworden und arbeite als Saxophonlehrer und Musiker. Das ist so ein bisschen, der Hintergedanke beim Ganzen, dass ich das gerne wieder ein bisschen zusammenführen würde, meine beiden Welten.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das ist eine philosophische Frage. Woher kommen die Ideen? Ich kann dir das nicht sagen, ich weiß nicht. Das ist nicht ganz eine neue Idee, die schleppe ich schon mit mir um. Das Zeitchen und die subkutane Idee hat nachher mir so ein bisschen den Ansporn gegeben. Mal, jetzt probiere ich das mal irgendwie zu verwirklichen. Aber woher die Idee kommt, weiß ich eigentlich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Der Thomas und ich haben uns geeinigt, dass er sich bis zu unserem nächsten Treffen auf drei Eckpunkte konzentriert. Erstens, sich mit Musikern, Schauspielern und Brockenhäusern in Kontakt setzen. Zweitens, einen groben Zeitplan aufstellen. Und drittens, ein Budget zu setzen und Anträge bezüglich Finanzierungsmöglichkeiten einzureichen. Wir freuen uns auf nächstes Mal und sind gespannt, wie es weiterkommt.
Wir hören dann das nächste Mal nach der Sommerpause im September wieder von dem Projekt von Thomas Danzeisen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie es in ein paar Wochen um die Brockenhäuser und die Mitmusiker wird stehen. Also ihr gehört Subkutan, Kultursendung bei Radio Bern Rabe, und bei uns geht es heute um das Thema Militär. Und darum kommen wir jetzt auch zum Thema Musik. Militärische Musik, dann der David Garrett, kann man schon ein bisschen in das einordnen. Allein sein Name lässt einige Herzen höher schlagen. Das Gigawunderkind ist schon vor 20 Jahren mit bravem Mittelscheitel, blassem Teint und schüchternem Blick auf Konzertbühnen der Welt gestanden. Bach, Beethoven und Brahms hat er damals gegigt. Dann ist er nach New York gepilgert und als knackiger, stylischer Zwilling von Kurt Cobain wieder zurückgekommen. Seither füllt er Fußballstadien, indem er AC/DC fiddelt. Theresa Bayer hat sich seine Show letzte Woche im Hallenstadion reingezogen. Sie musste feststellen, was David Garrett da macht, ist eine ganz eigene Form von Militärmusik. Oder noch besser, von militanter Musik.
Fünf Minuten zählt der Countdown auf den großen LED-Bildschirmen zurück. Der Mann mit dem Prädikat »Schönster Geiger der Welt« springt schwungvoll auf die Bühne. Ja, er ist zweifellos sexy. Er beherrscht sie, die Rockgebärden. Und er lässt Teenie-Mütter und Großmütterherzen höher schlagen. Immer gleich schlägt aber der Timecode. Auf den LEDs ist er nicht mehr zu sehen, aber in Garretts Ohr und den Ohren seines Orchesters tickt er weiter. Er und seine Musikerinnen und Musiker sind allesamt verkabelt. Über ihre Kopfhörer hören sie aber nicht das, was sie oder ihre Kolleginnen und Kollegen spielen. Sie hören nur das. Hier dirigiert nicht die Musik, hier dirigiert die Maschine. Das Timecode-Metronom ist das Gerüst, auf das die ganze Show abgestimmt ist. Die Videoinstallationen müssen passen und die Kameraeinstellungen der Übertragung. Das Licht, die Feuersalven, der Nebel ist programmiert und auch die Tänzerinnen und Artisten folgen nur dem Takt, nicht der Musik. Die Orchestermusikerinnen und Musiker marschieren im Gleichschritt. Kein Raum ist da für Emotionen, für Interpretation oder für Variationen. Dabei ist das Ganze durch die Verstärkung so aufgeblasen, dass die Klänge genauso vom Synthesizer oder aus der Playback-Konserve kommen könnten. Herzlos klingt die Musik. Meilenweit ist die Show entfernt von der Power eines Rockkonzertes. Und dann Abend für Abend der gleiche Ablauf. Brav rezitiert David Garrett auch die Zwischenmoderationen. Wahrscheinlich hört er sogar dann das Metronom in seinem Ohr ticken.
Ich komme spät nachts wieder der Rock Anthems Tour 2012 in Leipzig an. Es muss so gegen 1.30 Uhr morgens gewesen sein. Ich schalte den Fernseher ein und gehe kurz ins Badezimmer. Plötzlich höre ich Musik, die mir sehr bekannt vorkommt. Ich gehe zum Fernseher, um da zu schauen, welcher Kultursender jetzt um diese Uhrzeit meine Musik spielt.
Ich wollte die Show sehen. Irgendwas Faszinierendes muss darin noch sein, habe ich mir gedacht. Ich fand es nicht. Nur weiß ich nun, dass Garretts Armee aus Musikern, Tänzerinnen, Stylisten, Lichtdesignerinnen, Tontechnikern, VJs und Bodyguards spurt. Aber es ist nicht Garretts Armee, sondern die Armee des Timecodes.
Leider ist der Stargeiger Garrett weder in der Pause noch nach dem Konzert für unsere Redakteurin zu sprechen gewesen. Auch diese Zeit ist nämlich voll nach Timecode abgelaufen und hat keinen Spielraum für Unvorhergesehenes gelassen. Unvorhergesehenes wie neugierige Subkutan-Journalistinnen. So, und jetzt bleiben wir beim Thema militärische Musik und da kommen wir natürlich nicht an unserer Armee vorbei. Die Armee ist nämlich auch akustisch interessant. Und damit meinen wir jetzt mal weniger die Schussübungen, Panzereinsätze und Kampfjets, sondern wir reden von der Armeemusik, wo der Ruf von der Armee mit Pauken und Trompeten verteidigt. Der Tristan Jäcki hat sich mit dem Philipp Wagner, dem obersten Chef der Schweizer Militärmusik, unterhalten. Er hat herausgefunden, dass Militärmusik auch einen kulturellen Beitrag verfolgt. Und wie der definiert ist, gehört er jetzt in seinem Beitrag.
Die Militärmusik verfolgt einen kulturellen Auftrag, sagt der Mann, der vor rund 12 Jahren gefunden hat, dass ich nicht gut genug Trompeten spiele. Zumindest nicht gut genug, um mit Militärmusik aufgenommen zu werden. Heute ist Philipp Wagner Oberstleutnant und Kommandant der Schweizer Militärmusik. Vor ein paar Tagen habe ich ihn in der Berner Kaserne besucht, um zu erfahren, ob denn eigentlich nur Profis in Militärmusik aufgenommen werden.
Viele meinen, wir haben alles Profi, das ist überhaupt nicht so. Das Gros von unseren Musikern, das sind Amateurmusiker, die auf einem sehr hohen Level spielen.
Und auf dem sehr hohen Level habe ich damals offenbar nicht gespielt. Wahrscheinlich vor. Aber trotzdem unschön zu hören. Schliesslich hat es mir schon gereizt, seiner Zeit. Unter anderem auch, weil man den waffenlosen Dienst der Militärmusik nicht extra beantragen muss.
Wir sind waffenlos. Anstatt der Sturmgewehr kommt Militärmusiker eben sogenanntes Ordnanzinstrument über. Und das sind Top-Instrumente, die wir abgeben. Wir sind von dem her auch interessiert, dass die auch im Privaten mit diesen Instrumenten spielen, weil ein Instrument, das muss man spielen, sonst geht es kaputt.
Und ein kaputtes Instrument, das kann mit der Militärmusik genauso wenig brauchen wie Aufnahmeprüflinge, die schlecht Trompeten spielen. Weil nur mal so zur Probe, ständig zum Staatsempfang, das gibt es in der Militärmusik nicht. Jeder Auftritt ist ein Ernstfall.
Ein wichtiger Unterschied von der Truppengattung her Militärmusik ist, dass wir von den wenigen Truppengattungen in der Armee sind, die Ernstfall haben. Wir haben nur einen Ernstfall. Also jeder Einsatz, den wir machen, ist Ernstfall, 1:1.
Zum Beispiel, wenn ausländische Staatsgäste vor der Armee so recht den Marsch blasen wird. Das muss sitzen. Aber da muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Weil mit Marsch, da hat man der Militärmusik Erfahrung. Es gibt zwar Ausnahmen, aber in der Regel gehört der Marsch ins Militärkonzert wie Amen in die Küche.
Bei den Rekrutenspielen und bei den WK-Spielen ist ein Muss, dass ein Marsch drin ist. Das Militärkonzert grundsätzlich mit der Nationalhymne, mit dem Schweizer Psalm. Und dann kommt in der Regel einfach wirklich gerade der Schweizer Marsch. Und dann ist das Programm frei, aber es soll abwechslungsreich und publikumsfreundlich sein.
Was unter publikumsfreundlich zu verstehen ist, ist dann wieder eine andere Frage. Es sind ja schon eher militärbegeisterte Menschen, die an ein Konzert vor der Armee gehen. Und so habe ich Philipp Wagner gefragt, was die Schweizer Militärmusik nach den Pflichtmärschen so spielt. Etwa nur ein Stück, das irgendeinen Bezug zur Schweiz haben? Schon nicht, oder?
Überhaupt nicht. Das Repertoire heute, wie es fast überall ist in der Musik, ist sehr, sagen wir mal, angelsächsisch gesteuert. Aber wir haben auch ganz tolle Schweizer Komponisten, Generation jetzt gerade vor allem, die toll schreibt. Und dort schauen wir schon darauf, dass unsere Orchester möglichst viele Schweizer Komponisten spielen.
Und so stellen die neueren Kompositionen ein Stück aus der amerikanischen Musikliteratur einen ziemlich grossen Teil des Gesamtrepertoires der Schweizer Militärmusik dar. Aber daneben werden eben auch die Stücke gespielt, die schon die Väter und Grossväter der jetzigen Militärmusiker gekannt haben.
Wir haben jetzt auch angefangen, bereits verstorbene Komponisten, die bedeutend waren mit ihrem Wirken für die Schweizer Bluesmusik, in CDs zu porträtieren. Das ist der kulturelle Auftrag, dass wir unser Kulturerbe auch pflegen.
Und da hätten wir also den kulturellen Auftrag. Spielen gegen das Vergessen. Stichwort Blasmusikerbe. Aber das Wirken der Militärmusik bezieht sich auch auf die Gegenwart. Weil indem man mit der Armee Musiker ausbildet, fördert man auch die zivile Blasmusikszene, sagt der Chef der Schweizer Militärmusik.
Blasmusikkultur ist ja ein sehr wichtiger, grosser Kulturteil der Populärkultur. Dort ist die Militärmusik nach wie vor eine sehr gute Kaderschmiede. Es ist nach wie vor so, wenn einem bei uns DRS gemacht hat oder sogar Kader macht, also Dirigent, dass sie schon Stützen in den Musikverein.
Und dass die Förderung der zivilen Blasmusikszene so gut funktioniert, das, sagt der Oberstleutnant Philipp Wagner, hat auch mit dem Milizsystem zu tun. Überhaupt sagt das Milizsystem auch in musikalischer Hinsicht nicht verkehrt.
Wir haben ja immer Milizorchester, oder? Also die kommen kurz zusammen und treten dann auf. Und da fallen wir nie ab gegenüber ausländischen Berufsblasorchester, oder? Militärorchester. Einerseits technisch, aber auch vor allem vom Esprit. In Basel letztes Jahr zum Beispiel, das war phänomenal. Die Rekruten, die haben eine Begeisterung ausgelöst. Und nebenan hatten es noch zwei russische Top-Orchester. Die haben auch begeistert, aber unsere haben genau gleich begeistert. Und das ist schon ganz, ganz toll. Und das ist die Stärke von unserer Miliz. Bei Berufsorchester, das sehen wir viel nicht, das ist halt wirklich Job. Und die liefern manchmal wirklich einfach Job ab.
Aber schliesslich, da muss man ehrlich sein, liefert eigentlich auch die Schweizer Militärmusik Job ab. Und zwar indem sie selber zum Instrument wird. Zum PR-Instrument. Und da, ich sehe es ja ein, kann man eben wirklich nur die allerbesten Trompeter brauchen.
Also auch in der Armee ist man sich dem Wert und der Wichtigkeit inzwischen bewusst von der Militärmusik, dass die Militärmusik ein wichtiges PR-Mittel ist. Das sind wir. Wir sind ein PR-Mittel für die Armee. Das ist klar, weil man kann besser punkten mit der Militärmusik als mit einer Übung, wo die Nacht noch immer in Dorfnähe ist und geschossen wird. Oder Landschaden gibt, wenn ein Panzer noch immer durchgefahren ist. Das braucht es halt auch, wenn man eine Armee hat und die müssen noch immer üben. Aber dann ist es natürlich gut, wenn wir Militärmusik wieder können gut machen können. So. Also, das ist einfach so, ja.
Das war der Philipp Wagner. Er ist Kommandant vom Kompetenzzentrum Militärmusik. Und wer jetzt neugierig geworden ist, das Rekrutenspiel 16.1 spielt am nächsten Donnerstag, 25. Juli, im Kursaal Bern. Weitere Infos gibt es wie immer auf rabe.ch.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6.
Mwah. Und wir sind leider schon am Ende der heutigen Sendung. Die nächste Ausgabe von Subkutan gibt es in einer Woche wieder. Dann stellen wir euch unter anderem das zweite Projekt aus unserem Subkutan Treibhaus vor. An der heutigen Sendung haben Julia Meier, Tristan Jäcki, Theresa Bayer und Emilia Vasella mitgewirkt. Verantwortlich für Subkutan sind Julia Meier und Theresa Bayer. Und mein Name ist Evelyn Öchslin. Falls ihr irgendwelche Vorschläge, Wünsche oder Kritik habt, dann schreibt uns doch ein E-Mail auf subkutan@rabe.ch. Schön, sind ihr bei der heutigen Subkutan-Ausgabe dabei gewesen. Tschüss zusammen und hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut.
Subkutan.
Subkutan. Rabe. Programm.